ARD.
Hallo, mein Name ist Kai Küstner. Ich bin regelmäßig Host hier bei Streitkräfte und Strategien. Und wir befassen uns ja jetzt nicht nur, aber vor allem mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Jetzt haben wir aber Besonderes vor, weshalb dies auch eine Spezialfolge ist, und zwar die erste von insgesamt 5 Folgen zu einem, wie ich finde, extrem wichtigen Thema.
Ich kann sagen, mein Krieg ging hier zu Hause weiter. Der Krieg in Afghanistan hört für mich niemals auf.
Der Stress kam wieder und teilweise später kamen auch die Bilder aus Afghanistan wieder. Ja.
Und somit haben Sie hier einen dritten Krieg zu bewältigen, der sehr belastend ist. Neben den Erfahrungen im Einsatz, neben Ihrem Krieg im Kopf durch die Erkrankung, jetzt auch den Verwaltungskrieg.
Das ist Killed in Action. Staffel 4. Trauma Bundeswehr. Ein Podcast von Christoph Heinzle, Kai Küstner und Shugaka Silav. Folge 1. 3 Kriege.
Viele Soldatinnen und Soldaten wie Robert und Annika, die aus einem Einsatz wie dem in Afghanistan heimgekehrt sind, befinden sich in einem dritten Krieg, wie Bernhard Drescher vom Bund Deutscher Einsatzveteranen das nennt. Den ersten haben sie im Auslandseinsatz geführt, den zweiten führen sie gegen das Trauma, das sie mitgebracht haben, die posttraumatische Belastungsstörung, PTBS. Und den dritten Krieg führen sie oft jahrelang gegen die Bundeswehr und ihre Bürokratie. Wo genau liegt das Problem in diesem dritten Krieg? Wie geht der Arbeitgeber Bundeswehr mit seinen an der Seele Verwundeten um? Und was bedeutet das für die Zukunft der Bundeswehr und den Versuch zur Abschreckung Russlands, Nachwuchs für die Truppe zu gewinnen? Das alles ergründe ich mit meinem Kollegen Christoph Heinzle, Ex-Afghanistan-Korrespondent wie ich.
Wir haben ja bereits in 3 Staffeln unseres Podcasts Killed in Action über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr berichtet. Dies ist die 4. Staffel, Trauma Bundeswehr. Immer wieder sind uns in den vergangenen Jahren Soldaten und Soldatinnen begegnet, die von ihrer psychischen Erkrankung erzählt haben und eben von ihrem Ringen mit der Bundeswehr. So oft und so eindrücklich, dass wir uns dachten, das müssen wir uns näher anschauen. Ein Jahr lang haben wir recherchiert, wir haben Studien ausgewertet, mit verschiedenen Stellen der Bundeswehr gesprochen und natürlich Betroffene besucht. Mit dabei auf diesen Reisen quer durch Deutschland war diesmal auch unsere Kollegin Shugaka Silav.
In diesem Podcast sprechen Betroffene über ihre Traumatisierung und ihre psychische Erkrankung. Sehr offen, sehr anschaulich. Es wird immer wieder auch von Suizid die Rede sein, von Selbstmord. Wenn euch das belasten könnte oder wenn ihr selbst betroffen seid, holt euch Hilfe. Als aktive oder ehemalige Soldatinnen und Soldaten findet ihr Angebote der Bundeswehr unter ptbs-hilfe.de oder sucht Rat beim Deutschen Bundeswehrverband oder dem Bund Deutscher Einsatzveteranen. Die Links findet ihr auch in den Shownotes. Und für alle ist die Telefonseelsorge da und im Krisenfall auch die 112.
Ich habe 17 Jahre und 3 Monate umsonst gedient. Mit einem dicken Arschtritt rausgegangen, mit einer fetten Krankheit, ohne Perspektive. Und werde hier mit schnoddrigen Scheißsätzen abgefrühstückt und sitze hier und verzweifle. Ich könnte jeden Tag schreien und heulen.
Alex war von Beginn an dabei in unserem Podcast. Ihr habt ihn bereits in Staffel 1 kennengelernt. Für viele, auch für ihn, bedeutete der Einsatz für die Bundeswehr Grenzerfahrungen. Für tausende Einsatzgeschädigte auch Existenzkampf. Gesundheitlich und oft finanziell, wenn es um Anerkennung, Entschädigung, Versorgung geht. Das haben der ehemalige Fallschirmjäger Robert und der frühere Feldjäger Alex am eigenen Leib erfahren. Beide haben lange Jahre um ihre Anerkennung als einsatzgeschädigte Traumatisierte aus dem Afghanistan-Einsatz gerungen.
Das ist immer schwierig. Also ich kenne wirklich keinen einsatzgeschädigten Veteranen, wo das einfach so funktioniert hat. Jeder musste das hart für sich erkämpfen und viele scheitern.
Es wird so empfunden, weil es ja um die eigene Existenz geht und weil man mit Masse nicht unbedingt das Gefühl haben kann, dass hier auf die familiäre, persönliche Situation und auch auf die Leistung des Betroffenen eingegangen wird, sondern dass nur geprüft wird, sind formal juristische Voraussetzungen erfüllt, damit er 300, 400 Euro Rente bekommt.
Bernhard Drescher berät mit vielen anderen Ehrenamtlichen des Veteranenverbandes Einsatzgeschädigte und setzt sich für ihre Anerkennung ein. Das macht er seit etwa 15 Jahren, seit den Anfängen mit Kameraden auf der Harley, nach dem Vorbild der Vietnam-Veteranen. Wir haben bei unseren Recherchen festgestellt, es geht nicht um Einzelfälle. Der dritte Krieg betrifft viele aktive und ehemalige Soldatinnen und Soldaten. Tausende. Wir haben Zahlen recherchiert und aufbereitet und wir haben Beteiligte aller Seiten besucht und gefragt, woran es liegt, dass viele psychisch erkrankte Einsatzgeschädigte solch schlechte Erfahrungen machen.
Und wir haben die Frage gestellt, sind das tragische Einzelfälle oder gibt es ein grundsätzliches Problem? Uns ist auch klar geworden dabei, Soldaten trifft die Enttäuschung, treffen diese Konflikte besonders hart, weil sie in hohem Maße treu und loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber sind. Die Bundeswehr hat laut Soldatengesetz eine Pflicht zur Fürsorge und zur Kameradschaft und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius verspricht immer wieder Anerkennung und Wertschätzung. Zum Beispiel im April 2024 im Bundestag.
Wir stehen gemeinsam hinter den Frauen und Männern unserer Bundeswehr. Jeder Soldat, jede Soldatin ist uns wichtig, ganz gleich ob im aktiven Dienst oder darüber hinaus. Es geht um die Anerkennung derjenigen, die in letzter Konsequenz bereit sind, das Äußerste für andere zu geben und die ihr Leib und Leben für unser Land einsetzen. Und es geht um ihre Familie.
Und das ist nicht nur ein politisches Bekenntnis, sondern soll auch das Image des Arbeitgebers Bundeswehr prägen. Dem fehlt es an Personal und das ausgerechnet in Zeiten, in denen die Truppe ja größer werden soll und größer werden muss, wenn man mehr Verantwortung für die Landes- und Bündnisverteidigung übernehmen will. Denn mit der Truppe von heute ist nicht zu stemmen, was durch den Ukraine-Krieg zusätzlich auf die Bundeswehr zukommt. Mehr Präsenz in Osteuropa, etwa im Baltikum, mehr Anstrengungen für die NATO und für den Heimatschutz, etwa durch neue Einheiten innerhalb Deutschlands. Auch über die Wehrpflicht wird wieder diskutiert. Aber für die Nachwuchsgewinnung ist die Antwort auf die Frage wichtig. Kümmert sich die Bundeswehr um ihre Soldatinnen und Soldaten, auch und gerade wenn sie geschädigt und psychisch krank aus dem Einsatz heimkehren?
Ein spektakulärer Fall demonstriert die Not eines Einsatzveteranen besonders drastisch. Und das Versagen der Bundeswehr. Stefano B. aus Iserlohn kommt 2003 für den Grundwehrdienst zur Bundeswehr und verpflichtet sich danach als Zeitsoldat für 12 Jahre. 2008 geht es für ihn erstmals nach Afghanistan, 2011 in den zweiten Einsatz. Als Stefano zurückkommt, fängt er an zu trinken, um die Erinnerungen zu verdrängen. Er hat Albträume vom Einsatz, Schlafstörungen, fühlt sich in lebensbedrohliche Situationen von damals zurückversetzt. Und Stefano hat Suizidgedanken. Nach Ende seiner Dienstzeit 2015 wird er Krankenpfleger. Dann die Diagnose PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Er kehrt zurück zur Bundeswehr, damit er behandelt werden kann. 2023 spitzt sich Stefanos Zustand zu. Immer wieder versucht sich der Afghanistan-Veteran das Leben zu nehmen. Und immer wieder versuchen er und seine Frau, eine Traumatherapie für ihn zu bekommen. Vergeblich. Und dann kommt der 26. Januar 2024. Ein Freitag. Stefano verlässt seine Stube in der Glückauf-Kaserne in Unna. Dort lebt er, seit er wegen vieler Konflikte mit seiner Familie zu Hause ausgezogen ist. Er ist 44 Jahre alt. Den Zustand des Soldaten wird das Landgericht Ulm in seinem Urteil später so beschreiben.
Seine Gedanken kreisten zunehmend um die Beendigung seines Lebens. Seinen Tod sah er als einzige ihm verbleibende Möglichkeit zur Lösung seiner Probleme an.
Stefano fährt noch kurz zu seiner ehemaligen Wohnung, übergibt einer Nachbarin ein Paket für seinen kleinen Sohn. Dann macht er sich auf in Richtung Süden. Im Gepäck täuschend echt aussehende Imitationen einer Pistole Glock 19 und eines Sturmgewehrs HK-416 von Heckler & Koch. Stefano B. glaubt, dass man sie leicht für scharfe Waffen halten kann. Stundenlang fährt der Soldat, offenbar ohne konkretes Ziel. Nach über 500 Kilometern entscheidet er sich.
Am späten Nachmittag fuhr B. nahe Ulm von der Autobahn ab, parkte sein Fahrzeug in einem in der Ulmer Innenstadt gelegenen Parkhaus und ging durch die Stadt.
Stefano sucht den geeigneten Ort für seinen Plan. Er will Geiseln nehmen, einen Polizeieinsatz provozieren und sich erschießen lassen. Denn mehrere Suizidversuche waren zuvor fehlgeschlagen. Jetzt soll ihn die Polizei töten. Ein SEK, ein Sondereinsatzkommando. Suicide by Cop nennt man das. Der Soldat nimmt seine Tasche mit den Waffenimitationen und geht durch die Ulmer Innenstadt.
Er fühlte sich damit sicherer. hatte aber auch, gefangen in einer um seinen Suizid kreisenden Gedankenspirale, den Hintergedanken, möglicherweise den beabsichtigten Polizeieinsatz auszulösen.
Um 18.10 Uhr betritt Stefano B. die Starbucks-Filiale neben dem Ulmer Münster und bestellt sich einen Kaffee. Am Nachbartisch unterhält sich ein junges Paar, angeregt.
Als B. das augenscheinlich glückliche Paar bemerkte, verstärkten sich seine Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Ihm kam in den Sinn, dass seine eigene Familie zerbrochen war, er seine Ehefrau und seinen Sohn verloren hatte und er an Weihnachten und am Geburtstag seines Sohnes wenige Wochen zuvor nicht erwünscht gewesen war. Sein Suizid als Lösung all seiner Probleme hatte für ihn nun absolute Priorität. Es war ihm deswegen nur noch sehr beschränkt möglich, die Belange Dritter mit seinem eigenen Wunsch zu sterben abzuwägen.
Jetzt setzt Stefano seinen Plan um. Mit vorgehaltener Pistolenattrappe bringt er das junge Paar dazu, das Café zu verlassen und die Polizei zu alarmieren. Um 18.44 Uhr zieht er auch das Imitat des Sturmgewehrs aus der Tasche und schickt die übrigen Gäste in den hinteren Teil des Raums.
Sein Ziel war es, durch diese Situation sich erschießen zu lassen. Also dass er wusste, wie die Polizei reagiert, ab wann die auch schießen dürfen. Und genauso hat er das dann für sich eben auch dort vor Ort durchgespielt.
Andreas Eggert war ebenfalls Soldat, ist Einsatzveteran. Der Generalsekretär des Bundes Deutscher Einsatzveteranen betreut Stefano schon seit Jahren. Beide haben einsatzbedingte PTBS. Beide haben Selbstmordversuche hinter sich.
Er hat den Geiseln direkt am Anfang gesagt, ich will euch nichts tun, es geht um mich. Und hat ja einige Geiseln auch am Anfang freigelassen und hat wiederum einige der Geiseln eben vor Ort behalten.
Er ging davon aus, dass bei der von ihm geschaffenen Lage das SEK hinzugerufen werde, worauf es ihm auch ankam. Seinen Geiseln versicherte B. währenddessen, dass ihnen nichts passieren werde. Dass es sich bei den Waffen lediglich um Imitate handelte, offenbarte er aber nicht.
Oh. Weg los, weiter!
Achtung, Raffaele!
Achtung, runter!
So klingt ein echtes Gefecht mit scharfen Waffen. Das Karfreitagsgefecht nahe Kundus, Anfang April 2010. Mittendrin Annika Schröder, genannt Airborne Annie.
Wir wurden dann massiv beschossen. Wir haben ja auch das Feuer von rechts bekommen, weil vom Prinzip her links waren ja die Lehmmauern. Und die Eindrücke damals, die waren halt so überwältigend. War mein erster Gedanke, ich werde jetzt sterben. Und wenn die Projektile sehr in der Nähe sind, dann hört man das Pfeifen. Ne? Und ich habe halt deutlich das Pfeifen gehört. Und ich habe halt links neben mir gemerkt, wie der Lehm von den Wänden fällt. Ne?
Wir besuchen Annika in Schönwölkau, einem Dorf im Norden Sachsens. Mit ihren Tätowierungen und mit ihren Dreadlocks, ihren Rasterzöpfen fällt sie hier auf. Und wir haben ja gehört, das alles noch einmal zu erzählen, kostet sie Kraft. Sie bricht gerade bei unserem ersten Interview in ihrer Gartenlaube immer wieder in Tränen aus. Luftlandesanitäterin Annika war als Teil des beweglichen Arzttrupps der schnellen Eingreiftruppe aus dem Feldlager Kundus ausgerückt, um dem Golfzug ihrer Seedorfer Fallschirmjäger zu helfen. Der war in dem Dörfchen Isakel unter Beschuss der Taliban. Annika ist damals 25 Jahre alt. Sie hilft, die drei toten und acht verwundeten Bundeswehrsoldaten des Karfreitagsgefechts rauszubringen.
Ich habe das Bild noch ziemlich genau vor Augen, dass eben einer der gefallenen Kameraden in den Arm seiner anderen Kameraden gehalten wurde und die mich halt nur angeschrieben haben, ich soll den Kameraden retten. Aufgrund meiner medizinischen Ausbildung war mir aber klar, dass er gefallen ist.
Sie versucht sich heute ein Leben ohne Bundeswehr aufzubauen. Sie lebt für ihre kleine Farm, für ihre Tiere und setzt sich für Bundeswehrveteranen ein. Doch der endlose Streit mit der Bundeswehrverwaltung beschäftigt sie immer wieder. Und auch 15 Jahre nach dem Karfreitagsgefecht sind die Bilder bis heute lebendig. Sie verfolgen sie.
Wenn solche Erinnerungen immer wieder hochkommen, ist das ein Hinweis auf eine posttraumatische Belastungsstörung, PTBS. Eine PTBS ist eine psychische Erkrankung, die ein Trauma als Ursache hat. Im zivilen Leben sind das zum Beispiel Erfahrungen von Gewalt und sexuellem Missbrauch.
Es ist die einzige psychiatrische Diagnose, wo das Ereignis Teil der Diagnose ist. Das heißt,
um eine posttraumatische Belastungsstörung überhaupt zu diagnostizieren, muss ein dramatisches Ereignis vorgelegen haben plus entsprechende typische Folgen.
Erklärt Professor Dr. Peter Zimmermann. Er ist der PTBS-Beauftragte im Bundesverteidigungsministerium. Wer PTBS hat, den quälen Erinnerungen an das Trauma und Albträume. Andere Symptome sind Unruhe, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und Schlafstörungen. Betroffene haben uns erzählt, dass sie seit Jahren oft nur wenige Stunden pro Nacht schlafen. So ein Schlafdefizit kann auf Dauer körperlich und psychisch krank machen. Menschen, die PTBS haben, versuchen oft, das Trauma zu verdrängen und vermeiden Situationen, in denen sogenannte Trigger vorkommen könnten.
Ein Pickup, ein Geländewagen, kann zum Beispiel ein Trigger für einen Soldaten sein. Pickups werden oft in Kampfeinsätzen benutzt. Selbst in einer ungefährlichen Gegend an einem harmlosen Tag kann ein Geländewagen Flashbacks auslösen. Man ist plötzlich gefühlt wieder im Einsatz, glaubt angegriffen zu werden. Angst, Schweißausbruch, Fluchtinstinkt. Um Triggern aus dem Weg zu gehen, gehen viele Betroffene kaum noch vor die Tür. Das heißt Agoraphobie. Agora kommt aus dem Griechischen und bedeutet Marktplatz, auf dem das Leben stattfindet. Und an diesem Leben nehmen PTBS-Erkrankte oft nicht mehr teil, sagt Dr. Ulrike Schmidt. Sie ist Psychiaterin an der Uniklinik des Saarlandes und hat viele Soldaten therapiert.
Die meisten mit einer schweren PTBS haben auch eine schwere Depression, sodass der Antriebsmangel und die Stimmung und so weiter, dass das automatisch mitkommt.
Ein Gefecht kann PTBS auslösen. Oder die andauernde Todesangst im Einsatz. Oder das Töten des Feindes. Im Buch »Traumatischer Stress bei militärischen Kräften« könnt ihr das nachlesen. Den Hinweis findet ihr in den Shownotes. Wenn man andere Menschen tötet, ist das eigene psychische Überleben stark gefährdet, steht da. Ein harter Satz, der deutlich macht, Töten im Einsatz kann psychisch krank machen.
Wenn Soldatinnen und Soldaten dann in die Heimat zurückkommen und merken, dass sie für das, was sie im Einsatz geleistet haben, gar keine Anerkennung erfahren und vielleicht sogar zu hören bekommen, warum bist du da überhaupt hingegangen, du wusstest doch, dass es gefährlich ist, dann kommt noch etwas dazu, das man moralische Verletzung nennt, Moral Injury.
Die gehen in diesen Einsatz, die haben ein Ziel vor Augen. Die haben einen Feind definiert, das muss man, sonst kann man diesen Einsatz nicht führen und leisten. Und dann kommen die her und ernten auch Kritik in der Gesellschaft, auch offene Kritik. Und auf einmal geht so dieses Gefühl, dass das Ganze sinnhaft war, verloren. Und dann sagen die, wofür habe ich mich ruiniert in meinem jungen Alter? Warum?
Genau so hat es uns auch der ehemalige Feldjäger Alex beschrieben. Alex ist mit PTBS aus dem Afghanistan-Einsatz zurückgekehrt. Auch er war am Karfreitag 2010 bei Kunduz unterwegs. Vielleicht kennen ihn einige von euch aus unseren vorherigen Staffeln von Killed in Action. Alex sitzt an diesem 2. April nur wenige Kilometer entfernt vom Ort des Karfreitagsgefechts in seinem Fahrzeug. Eine Rakete der Taliban verfehlt ihn knapp. Dass ihn dieses und andere Ereignisse traumatisiert haben, merkte er erst nach seiner Heimkehr in den Harz.
Und da kam ich dann komplett zur Ruhe. Meine Verlobte war arbeiten. Ich saß allein zu Hause. Ich saß vorm Fernseher und lief die ganze Zeit Bilder vom Krieg in Afghanistan. Bis ich dann irgendwann nach 1-2 Stunden mitgekriegt habe, der Fernseher ist ja gar nicht an.
Alex haben wir jetzt wieder getroffen. Es ging ihm eher schlechter als besser im Vergleich zu unseren Besuchen 5 Jahre zuvor. Die posttraumatische Belastungsstörung hat sich nicht gebessert. Und den Schriftwechsel mit der Bundeswehr erlebt der inzwischen 41-Jährige als sehr belastend. Wir haben Alex genauer nach dem bürokratischen Verfahren gefragt, das er für die Anerkennung seiner Einsatzschädigung durchlaufen hat. Ebenso wie Robert, den wir schon für die 3. Staffel getroffen hatten.
Robert war 2002 einer der ersten Verletzten des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan überhaupt, als es auf einem Sprengplatz in Kabul zu einer Explosion kam. Der Diensthundeführer überlebt mit viel Glück. Dass er neben einer körperlichen auch eine seelische Verwundung davonträgt, zeigt sich erst später.
Hat im Dienst ja noch funktioniert und ich habe halt nicht gemerkt, dass ich mich immer mehr entfremdet habe von zu Hause, also von meiner Familie, dass ich immer mehr zum Außenseiter innerhalb des Dienstunterzuges wurde. Es gab immer mehr Ärger, Stress mit Kameraden, Schlägereien, Anzeigen mit Diskotheken, mit den Türstehern und all solche Sachen, die dann irgendwann dazu geführt haben, ey, sind die alle bescheuert? Aber ich habe das nicht bei mir gesehen, dass ich mich verändert habe.
Als Robert Müller 1999 in den Kosovo ging, seinen ersten Auslandseinsatz, war er 22 Jahre alt. Trotz seiner traumatischen Erlebnisse später in Afghanistan war der Kosovo-Einsatz rückblickend für Robert der schlimmste, sagt er.
Weil ich einfach viel mehr Tod, Verwundung, Gerüche, Bilder, die ich gesehen habe, die waren mindestens genauso, wenn nicht sogar schlimmer, über 6 Monate, die wir da unten waren, tagtäglich erlebt habe. Und Menschen, die sich auf bestialische Art und Weise umgebracht haben, Massengräber und so weiter. Ich glaube, das ist das Problem gewesen, dass ich einfach nicht aufgeklärt wurde. Denn es gab dieses Aufklärungsgespräch psychische Erkrankung nicht. Und wenn man darüber redet...
Das gab es nicht vor Kosovo, Afghanistan.
Es gab eine tolle Vorausbildung, wie gehe ich taktisch als Soldat in bestimmten Situationen um. Aber es gab keine Aufklärung über, was kann mir passieren, was mache ich, wenn ich schlecht schlafe, wenn ich Albträume habe, wenn ich Alkohol trinke zu viel, wenn einer nicht mehr lacht, wenn einer anders sich verhält. Das gab es alles nicht.
So erwischt Robert die posttraumatische Belastungsstörung ziemlich kalt. Während er mit Klinikaufenthalten, Arztbesuchen und Therapie versucht, mit der PTBS fertig zu werden, ist er ständig an einer zweiten Front gefordert. An einer Front, an der es um Anerkennung der Einsatzschädigung geht und entsprechende Versorgung. Für Robert ein schier endloses Verfahren.
Natürlich muss man prüfen. Das ist auch wichtig. Denn es gibt auch Trittbrettfahrer. Und man muss auch Menschen mit einer Einschränkung dann irgendwo, ich sag mal, kategorisieren. Aber wie kann denn ein Verfahren über 12 Jahre dauern, wie in meinem Fall? Ich bin bei einer Raketenexplosion schwer verwundet worden. Verwundet ausgeflogen worden. 5 Tote. Das sieht man doch. Und warum muss ich dafür 12 Jahre kämpfen? Das verstehe ich nicht.
Im Lauf der Jahre verzweifelt Robert zunehmend. Er lässt sich von Arndt Steinmeier vertreten. Der ist Anwalt.
Tatsächlich war ich selber Soldat und habe eigentlich immer gedacht, die Bundeswehr kriegt diese Dinge gut hin. Und dann meldete sich ein einsatzgeschädigter Soldat bei mir, Robert Müller, den ich kannte und der mir sagte, das sei alles abgelehnt worden als Wehrdienstbeschädigung, was er erlebt habe. Und dann haben wir gedacht, das kann nicht, das ist ein Scherz oder hat sich einer vertan oder irgendwas. Und dann sind wir dagegen vorgegangen und es stellte sich dann relativ schnell raus, die meinen das ernst. Und zwar nicht nur in seinem Fall, sondern in ganz vielen Fällen. Und so bin ich dann da hängen geblieben.
Heute ist Steinmeier der führende und meistbeschäftigte Anwalt für Soldatinnen und Soldaten in Wehrdienstbeschädigungsverfahren. Zwar ist PTBS für die Bundeswehr ein relativ junges Problem. Als die Truppe in den 90er Jahren in ihre ersten Auslandseinsätze zog, war das Thema kaum präsent. Aber es gibt viele Betroffene, viele einsatzgeschädigte PTBS-Kranke, viel mehr als es die offizielle Bundeswehrstatistik ausweist.
Die Bundeswehr erhebt seit 2011 die Zahl der Soldatinnen und Soldaten, die durch Einsätze PTBS bekommen haben. Etwa 200 Neuerkrankungen pro Jahr. Diese Statistik berücksichtigt aber nur Soldaten, die sich in Bundeswehrkrankenhäusern gemeldet haben. Kaum erfasst werden zum Beispiel Erkrankte, bei denen die PTBS erst diagnostiziert wurde, nachdem sie die Bundeswehr verlassen haben. Und das kommt häufig vor, weil eine PTBS manchmal erst Jahre später zum Problem wird, wenn zum Beispiel ehemalige Zeitsoldaten schon gar nichts mehr mit der Bundeswehr zu tun haben.
Auch nicht erfasst werden die PTBS-Kranken, die nur zu zivilen Therapeuten gehen und niemandem in der Bundeswehr sagen, dass sie PTBS haben. Vielleicht, weil sie Angst vor beruflichen Nachteilen oder vor Diskriminierung haben. Bernhard Drescher, Bundesvorsitzender beim Bund Deutscher Einsatzveteranen, hält die offiziellen Zahlen der Bundeswehr von 200 PTBS-Neuerkrankungen pro Jahr für viel zu niedrig.
Also da passt was nicht an dieser Zahl. Die sind alle außerhalb und hier gibt es keinerlei Kontrollmöglichkeiten, das auch tatsächlich zu zählen. All die Menschen, die außerhalb der Bundeswehr das Problem haben, sind ja gar nicht erfasst.
Rechtsanwalt Arndt Steinmeier glaubt, dass viele das mühsame Verfahren für eine Anerkennung der psychischen Wehrdienstbeschädigung, kurz WDB, abschreckt.
Also die Dunkelziffer in diesem ganzen Bereich, die auch vielleicht gar keinen WDB-Antrag stellen, die ist sicherlich hoch.
Laut einer Bundeswehrsprecherin gibt es pro Jahr durchschnittlich 320 WDB-Anträge wegen einer psychischen Erkrankung.
Also ich weiß nicht, wie das gezählt wird, aber die Zahlen erscheinen mir tatsächlich sehr gering und wenig realistisch, muss ich ehrlich sagen. Also wir machen ja ein paar hundert Verfahren im Jahr machen wir und die müssen ja irgendwo herkommen. Also wenn die beim BAPERS-BW angeblich nicht vorhanden sind, dann stimmt mit den Zahlen was nicht.
Um das BAPERS-BW geht es immer wieder, das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. Dort sitzen die entscheidenden Gutachter, dort werden die Verfahren bearbeitet und die Bescheide ausgestellt. Dazu muss man sagen, bei Arndt Steinmeier auf dem Schreibtisch landen ja nur die Fälle von Soldatinnen und Soldaten, die meinen, dass die Bundeswehr ihre psychische Erkrankung falsch einschätzt und die dann auch mit der Hilfe eines Rechtsanwalts dagegen vorgehen wollen und die das auch bezahlen können. Alle, die zufrieden sind oder einfach aufgeben, lernen Rechtsanwälte wie er ja nie kennen.
Eine Studie der TU Dresden gibt uns eine Idee des Ausmaßes. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass 2,9% der Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die in einen Einsatz gehen, PTBS bekommen. Bei mehr als 450.000, die bisher in Auslandseinsätzen waren, müssten demnach mindestens 13.000 PTBS haben. Das sind viel mehr, als von der Bundeswehr erfasst wurden. Andere Berechnungen gehen sogar von 10% der Einsatzerfahrenen aus. Die Zahl der PTBS-Erkrankten läge dann sogar bei etwa 45.000. Mehr reale Zahlen statt Dunkelziffern, fände Bernhard Drescher besser.
Der Amerikaner macht das ja anders. Der monitort die Menschen über ihre Sozialversicherungsnummer. Die wissen beispielsweise auch, wie viele Veteranen Suizid begehen, obdachlos auf der Domplatte liegen oder ähnliches. Wir in Deutschland wissen da nichts. So, deshalb sind diese Zahlen nur eine ganz kleine Spitze der Kontrolle. Alles andere ist im Dunkeln.
Und solche Zahlen sind ja mehr als bloße Statistik. Es geht darum, wie den Betroffenen besser geholfen wird. Bei der medizinischen Versorgung hat sich nach Meinung Dreschers schon viel getan.
Da muss man auch das System wirklich mal loben. Die Bundeswehr hat in den letzten Jahren, seitdem dieses Thema aufgewachsen ist und immer präsent war durch die Einsätze, ganz, ganz viel getan. Die, die in der Bundeswehr therapiert werden, medizinische Rehabilitation machen, sind eigentlich erstmal eine ganze Ecke besser gestellt wie der ehemalige Soldat im Zivilen.
Es geht aber auch um die Anerkennung der Erkrankung als Einsatzschädigung und damit um Versorgungsansprüche. Die sind wichtig, wenn man nicht selten mit 30 oder 40 Jahren dienstunfähig wird, nicht mehr in der Bundeswehr bleiben kann und möglicherweise auch für einen Job im Zivilleben nicht mehr geeignet ist. Dann wird die Fürsorge der Bundeswehr zur Existenzfrage. Der Kampf darum ist für viele Traumatisierte aber schwer auszuhalten und durchzuhalten. Das haben wir immer wieder gehört. Rechtsanwalt Steinmeier sagt über die Bundeswehrverwaltung mit der Erfahrung aus mehreren tausend Fällen.
Es ist eben sehr kleinteilig, sehr administrativ und sehr geprägt vom Misstrauen gegenüber dem Soldaten. Und da könnte man sicherlich Verbesserungen erreichen.
Und hier handelt die Administration tatsächlich so, dass der Betroffene in der Beweispflicht ist, dass seine psychische Erkrankung, seine moralische Störung, die er hat, tatsächlich aus dem Einsatz herrührt.
Aber wo hakt es? Wenn man Unterstützer wie Bernhard Drescher und Experten wie Arndt Steinmeier fragt, dann kommen auch einzelne Vorschriften und Verfahrensschritte. Vor allem aber fällt immer wieder ein Wort: Mitgefühl.
Ja, also die Haltung ist wenig empathisch, das kann man zumindest sagen. Und es ist eine sehr verwaltungslastige Haltung. Also es wird erstmal versucht zu prüfen und rauszufinden, sind das möglicherweise Leute, die sich hier was erschleichen wollen. Es wird vieles in Frage gestellt, hat das überhaupt alles so stattgefunden, kann das so sein? Das ist natürlich bis zu einem gewissen Punkt richtig. Auf der anderen Seite hat natürlich der Dienstherr, ist in einer gewissen schizophrenen Rolle, weil er auf der einen Seite zur Fürsorge verpflichteter Dienstherr ist und auf der anderen Seite das Verfahren prüfen und durchführen muss. Und diesen Spagat kriegt er oft nur sehr schwer hin.
Also wir glauben, es fehlt einfach an Empathie, an ein Stückchen Empathie. So, das führt dazu, wenn diese Menschen denn zu uns kommen, dass das gesamte Leben in Trümmern liegt. Das Trauma ist der Auslöser und die Nichtbehandlung oder das Verfahren, was das verzögert, sondern derzeit Jobverlust, Frau kaputt, Leber kaputt, dann Drogenmissbrauch, emotionsloses Erziehen der Kinder, alles das, was kranke Menschen tun, sozialer Rückzug. Und wenn man jetzt als Administration einen Blick darauf hat, was mit diesen Menschen in dieser Zeit passiert, müsste eigentlich jeder empathische Mensch sagen, hier müssen wir ein bisschen Gas geben, hier müssen wir gut kommunizieren. Diese Menschen haben was für ihr Land getan, wir geben ihnen jetzt auch was zurück.
Lange, nervige Briefwechsel mit Ämtern, das kennen wir alle. Aber Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen können damit noch viel schlechter umgehen. Robert hat immer wieder erzählt, wie schwer es für ihn war, sich auf seine Therapie und sein Leben mit der Krankheit zu fokussieren, wenn parallel der Papierkrieg weiterging.
Dieser Krieg hört nicht auf. So, und dann gucke ich meinen Briefkasten und dann steht da wieder Bundesamt für Personalmanagement. Dann zuckt das hier wieder. Ne? Und dann fängt wieder der Kopf an zu arbeiten. Ich habe manchmal Angst vor meinem Briefkasten. Nach, das hört nicht auf.
Das ist eine erhebliche Belastung, weil die eben, das ist eine Berufung für die Soldat zu sein. So, und die haben damit große Schwierigkeiten, jetzt den Dienstherrn zu verklagen und fühlen sich eben auch sehr im Stich gelassen. Fühlen sich wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen, weil sie eben in der Regel große Teile ihrer Gesundheit im Einsatz gelassen haben und jetzt dann noch um ihr Recht kämpfen müssen, um Geld kämpfen müssen, um ihren Lebensalltag aufrechterhalten zu können. Und das führt schon zu einer großen Verbitterung bei vielen Soldaten.
Und manche überleben diesen Kampf nicht. Den gegen die Krankheit und gegen die Bürokratie. Das erfährt Rechtsanwalt Steinmeier immer wieder.
Auch Suizide kommen vor, wo sich Mandanten tatsächlich aus lauter Verzweiflung das Nebenleben, weil sie nicht mehr können. Das ist ein Phänomen, was wir bedauerlicherweise auch immer mal wieder erleben.
Ist dann aber auch hart für Sie, oder?
Das ist absolut hart und nicht schön, wenn man dann anruft und hat die Frau am Telefon und die sagt einem dann, mein Mann hat sich letzte Woche das Leben genommen. Das will man nicht.
Wir haben die Bundeswehr gefragt, was sie zu diesen Erlebnissen, Erfahrungen und Vorwürfen sagt. Wir haben viele Zahlen und Antworten von einer Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums schriftlich bekommen.
Die Behandlung von Soldatinnen und Soldaten, die in Einsätzen traumatisierenden Ereignissen ausgesetzt waren, genießt höchste Priorität. Die Rehabilitation der einsatzgeschädigten Soldatinnen und Soldaten erfolgt im geschützten Raum der hierzu eigens entwickelten gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ziel aller Maßnahmen ist die erfolgreiche medizinische und berufliche Rehabilitation sowie die Stabilisierung im privaten Umfeld, also die Rückkehr in den persönlichen wie dienstlichen bzw. beruflichen Alltag.
Und wir haben Professor Dr. Zimmermann im Bundesverteidigungsministerium besucht. Der hatte zuvor das Psychotraumazentrum im Bundeswehrkrankenhaus Berlin mit aufgebaut, hat es lange geleitet. Er hat Studien verfasst und auch Traumatisierte behandelt. Seit März 2024 ist er nun PTBS-Beauftragter des Ministeriums. Damit ist er nicht nur für ein effizientes Vorsorge-, Betreuungs-, Behandlungs- und Versorgungsmanagement zuständig, wie es auf der Webseite der Bundeswehr heißt, sondern auch dafür, Verfahrensabläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Wir können nicht einfach Gesetze brechen. Auch wenn uns bewusst ist, dass das für die Betroffenen eine Belastung darstellt. Und wir fordern die Betroffenen schon auch auf oder wir ermuntern sie, diese Belastung dann in ihren therapeutischen Gesprächen auch zu thematisieren. Das lässt sich thematisieren, da lässt sich drüber arbeiten, das lässt sich auch abmildern, indem man bestimmte Techniken anwendet und dann ist es auch verarbeitbar.
Ein gewichtiges Argument der Bundeswehr lautet also, wir haben die rechtliche Verpflichtung dazu, etwa zu überprüfen, ob eine Schädigung wirklich auf einen Einsatz zurückzuführen ist. Und den Vorwurf, zu hart mit den Betroffenen umzugehen, weist die Bundeswehr zurück. Man wende keine Härte an, schon gar nicht, weil man womöglich Geld sparen wolle. Vielmehr gehe man sehr großzügig vor. Wir haben Professor Zimmermann natürlich auch auf den Vorwurf angesprochen, es fehle in der Bundeswehr an Empathie, an Einfühlungsvermögen für psychisch kranke Veteraninnen und Veteranen.
Es wäre, glaube ich, unfair zu sagen, dass die Vorgesetzten der Bundeswehr als solche generell zu viel, zu stark, schwierig mit Einsatzgeschädigten umgehen. Das kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, viele bemühen sich wirklich sehr. Nicht jeder weiß genug und nicht jeder findet immer sofort den richtigen Zugang. Und auf der anderen Seite trifft man auch immer wieder auf Einsatzgeschädigte, die vielleicht auch manchmal etwas übersensibel zuhören und auf gar nicht mal böse gemeinte Bemerkungen dann sehr stark reagieren. Es gibt so beides. Ja. Also ich kann definitiv wirklich nach meiner ganzen Erfahrung nicht sagen, dass wir ganz generell abwertend mit Einsatzgeschädigten in der Bundeswehr umgehen. Nee. Aber natürlich gibt es Vorgesetzte, die auch mal abwertend mit Einsatzgeschädigten umgehen. Das menschelt halt wie überall.
Wenn ich nur, ich sag's jetzt mal ganz salopp, Wenn ich nur eine Narbe in der Fresse hätte, dann würde sich kein Disziplinarvorgesetzter es wagen, zu sagen, naja, das ist ja nichts. Das müsst ihr ja mal nachweisen. So, wahrscheinlich psychosomatisch die Narbe oder was. Aber mit der Psyche, da bist du immer noch Beweispflicht. Da wird immer alles angezweifelt. Und das macht einen kaputt. Man kann nämlich auch Soldaten kaputt therapieren.
Alex hat der Kampf um Anerkennung viele Jahre beschäftigt. Der Kampf gegen die Krankheit inzwischen 15 Jahre. Mit 41 ist er dienstunfähig. 2025 wird er entlassen.
Kam wie ein Blitz. Scheiße. Du hast jetzt eine Krankheit, vermutlich, aus dem Einsatz. Weil wo soll es herkommen? Ich sehe ja die Bilder im Einsatz und nicht von irgendwas anderem. Und das Erste, was den Leuten, die einen darunter geschickt haben, einfallen ist, dann entlassen wir sie. Na, vielen herzlichen Dank. Und da brach innerlich auch was in mir zusammen.
Du bist ja zur Bundeswehr gegangen, um dort auch Solidaritätsgeist zu erfahren. Hast du ja auch erfahren im Einsatz. Was macht das dann mit jemandem?
Es zerstört den Menschen. Weil ich immer sage, ich habe dafür unterschrieben, das Land tapfer zu verteidigen und mein Leben für die Kameraden einzusetzen. Und ich formuliere es mal platt, in meinem Arbeitsvertrag steht auch drin, dass ich damit rechnen muss, vom Feind getötet zu werden. Aber dass der Feind einmal mein eigener Vorgesetzter und mein eigener Dienstherr ist, der aus meiner Wahrnehmung alles daran setzt, um mich in den Suizid zu treiben, das habe ich nicht unterschrieben.
Wir sind ganz sicher in dem Versorgungssystem der Bundeswehr noch nicht an einem endgültigen Punkt angelangt. Wir haben Bereiche, die, glaube ich, im internationalen Vergleich sehr weit vorne sind. Unsere Versorgungsgesetzgebung zum Beispiel, die ist beispielgebend wirklich auch international. Wir haben andere Bereiche, wo wir in den letzten Jahren, glaube ich, viel vorangekommen sind, wo wir aber noch weitere Entwicklungen brauchen.
Dass die Gesetzgebung vorbildlich ist, zweifeln selbst die Betroffenen nicht an. Aber 30% der Anträge auf Wehrdienstbeschädigung werden laut einer Sprecherin des Verteidigungsministeriums abgelehnt. Zunächst auch der von Annika, die wir gerade gehört haben. Gegen die Ablehnung können Soldaten Widerspruch einlegen, schließlich auch vor einem zivilen Gericht klagen. Sie können auch widersprechen und klagen, wenn sie den sogenannten Grad der Schädigungsfolgen nicht angemessen finden. Notfalls vor Gericht muss dann geklärt werden, wurde die psychische Krankheit durch den Einsatz ausgelöst und wie schwer ist sie?
Und da kommen dann eben psychologische Gutachten ins Spiel. Der PTBS-Beauftragte Zimmermann sagt selbst, in so einem Gutachten den Grad der Schädigungsfolgen festzustellen, ist eine schwierige Angelegenheit. Es ist eben nicht wie bei körperlichen Schäden, dass man sagen kann, Hand ab, das sind so und so viel, und Finger ab sind dann so und so viel weniger, Grad der Schädigungsfolgen, kurz GDS.
Das kann man tatsächlich eben leider nicht standardisieren. Da gibt's keinen Standard für. Es gibt nirgendwo etwas, was sagt, wenn jemand dieses und dieses erlebt hat und einen Score von 5 erreicht, dann hat er zwingend folgende Symptome. Dafür ist das innere Reagieren des Menschen viel zu komplex und viel zu variantenreich.
Ich war auch oft im Gedanken, kurz davor durchzudrehen, Amok zu laufen, Leute dafür zu bestrafen, dass es mir so schlecht ging im Zenit meiner Erkrankung. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Wir treffen Robert an der Elbe, am Fähranleger Stader Sand und schauen gemeinsam den vorbeifahrenden Schiffen nach. Der gebürtige Rostocker lebt ganz in der Nähe, in einem Häuschen in Stade. Allein seit seiner Trennung, seine Schwester wohnt im Stock über ihm. Der Afghanistan-Veteran hat nach der Geiselnahme in Ulm Kontakt zu Stefanos Familie aufgenommen. Weil er den Zustand nachvollziehen kann, sagt er, und auch die Not eines Kameraden, der nicht die Hilfe bekam, die er gebraucht hätte.
Für mich zeigt es einfach, dass wir 2025 immer noch mit so einer Situation rechnen müssen, dass Kameraden nicht richtig und schnell geholfen wird, dass man immer darauf vorbereitet sein muss und dass wir noch immer sehr sensibel mit dieser Thematik auch im Kern, sag ich mal, umgehen müssen. Und dass gerade solche Menschen, die einfach sehr labil sind, die im Zenit ihrer Erkrankung stehen, dass denen unbürokratisch und schnell geholfen werden muss.
Mit der richtigen Therapie kann PTBS gelindert und sogar geheilt werden. Das zeigen Studien zu dieser Krankheit. Der Weg dorthin ist allerdings zu langwierig und für die Betroffenen sehr anstrengend. Das werden wir in der nächsten Folge genauer erklären. Dann erfahren wir auch, dass die Heilfürsorge der Bundeswehr anders funktioniert als das zivile Gesundheitssystem mit seinen Krankenversicherungen und wo das problematisch werden kann. Wir hören, wie es im Fall Stefano weitergeht. Und wir gehen noch einmal zurück in die Einsätze von Annika, Robert und Alex. Wir lassen uns erzählen, wann und wie die drei gemerkt haben, dass ihre Seele Schaden genommen hat.
Die Projektile des Feindes sind vom Prinzip her rechts oben in meinen Rucksack eingeschlagen. Und dadurch, dass ich in der Bewegung war, war es halt gefühlt eine Zehntelsekunde, sonst wäre es halt vom Prinzip her in den Thorax reingegangen. Also in der Jägersprache wäre es ein sauberer Blattschuss gewesen, also ich hätte es halt nicht überlebt.
Killed in Action – Trauma Bundeswehr ist eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle, Kai Küstner und Chugaka Silav. Ich bin Julia Nachtmann. Mitarbeit Timo Robben. Technik Konrad Winkler. Produktion Jürgen Kopp. Redaktion Ulrike Thoma. Distribution Wiebke Nielsen. Der Podcast ist eine Produktion vom Norddeutschen Rundfunk 2025.
Wer von euch noch mehr über das Karfreitagsgefecht und den traumatisierten Feldjäger Alex erfahren möchte, sollte sich die erste Staffel von Killed in Action herunterladen. Und Staffel 3 erzählt ausführlich die Geschichte des Fallschirmjägers Robert und des Beginns des Afghanistan-Einsatzes. Er war ja im ersten Einsatzkontingent damals.
Und hier noch eine Podcast-Empfehlung von uns. Immer bei den gleichen Punkten in Streit geraten, die eigenen Leistungen klein machen, eifersüchtig werden, warum nur? Im Psychologie-Podcast Wie wir ticken wird nicht gelabert. Der Podcast nimmt euch lebensnah und wissenschaftlich fundiert mit in die Welt der Psychologie. Konstruktiv und auf den Punkt. Wie kann ich durch Meditation entspannen? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Was zieht uns in die Ferne? Der Podcast erklärt, wie sich Intelligenz fördern lässt, wie wir Wut als produktive Kraft nutzen können und wann es in Ordnung sein kann, mit seinen Eltern zu brechen. Den Link zu Wie wir ticken findet ihr in den Shownotes. Den Podcast von Bayern 2 und SWR 2 hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in der ARD Audiothek.